bin da, wer noch? Hey, ich bin's, Cuddy, aka Cold Mirror, und ich begrüße euch zu einer neuen Folge dieses wunderbaren, manchmal nicht ganz so regelmäßig wie geplant rauskommenden Podcast mit dem knackigen Titel Telecuddy. Und ich entführe euch nun in eine Zeit vor unserer Zeit, genau genommen ins Jahr 60 Millionen und 3 vor Christus. Es geht um eine Serie, die ich als Kind gerne geschaut habe und total lustig fand. Sie war so albern, dass ich gar nicht mitbekommen habe, dass es darin teilweise um Drogen und Sex und Tod ging, sodass ich jetzt als erwachsene Person denke, was habe ich da eigentlich geguckt? Dazu gibt's wie immer viel Liebe für kleine Details und bescheuerte Fun Facts zu, Hoden. Tja, wie komme ich denn darauf? Bleibt gespannt. Ich rede nämlich von Disneys Die Dinos. Eine Familien-Sitcom von 1991, produziert in den USA von ABC, später eingekauft von Disney. Deutsche Erstausstrahlung war 1993 auf Das Erste. Damals noch als Teil der Sendung Captain Blaubeer Club. Heute ist sie in Gänze verfügbar auf Disney+. Auf Englisch heißt die Serie einfach nur Dinosaurs, was ein bisschen frustrierend war für mich bei der Recherche, weil es auch von Disney einen Animationsfilm namens Dinosaur gibt aus dem Jahre 2000, für den sich schon damals keine Sau interessiert hat. Der ist es nicht. Ich rede von der Serie, von der es 4 Staffeln gibt. Und in der es, wie der Titel Die Dinos schon vermuten lässt, um Dinos geht. Die vermenschlichte, in Alltagssituationen gezeigte Dinosaurierfamilie Sinclair. Sie besteht aus Earl Sinclair, dem Familienvater, ein selbsternannter mächtiger Megalosaurus. Er sieht aber eher aus wie ein sehr stark übergewichtiger T-Rex. Er ist von Beruf Baumschubser, also sowas ähnliches wie ein Holzfäller. Allerdings macht er das ohne Werkzeuge, sondern mit seinen bloßen, kräftigen Dinosaurierarmen schubst er die Bäume einfach um. Er arbeitet nämlich beim allmächtigen Treufußkonzern. Auf Englisch heißt er einfach nur We Say So, weil wir das sagen. Es ist ein propagandierender, furchtbarer Konzern, der aber alle Produkte für die Dinosaurier herstellt und dabei die Umwelt zerstört. Was allen am Ende zum Verhängnis wird, wie wir später noch herausfinden werden. Earl zur Seite steht seine Frau Fran. Sie ist fürsorgliche Hausfrau und Mutter und kümmert sich so liebevoll, wie es eine furchteinflößende Riesenechse nun mal machen kann, um die Probleme ihrer Familie. Sie ist auch ein Fleischfresser wie ihr Mann, allerdings kein Megalosaurus, sondern ein Allosaurus. Und da gab's wohl ein kleines Dilemma. Ein gewisser Kirk Thatcher, der die Figuren entworfen und Konzeptzeichnungen gemacht hat, meinte in dem Interview, ja, die Dinos sehen in der Serie ein bisschen anders aus als meine Ursprungszeichnungen. Earl Sinclair hatte ursprünglich ein ganz anderes Gesicht, einen kantigen, kräftigen Unterkiefer. Immerhin ist der Megalosaurus ein Raubtier, aber das fanden sie zu böse. Und deswegen hat er jetzt ein rundliches, freundliches Doppelkinn. Dann gab's aber das Problem, okay, seine Frau ist auch Fleischfresser. Und da hat sich der Konzeptzeichner gedacht, ach scheiße, wie mache ich das denn jetzt, dass man die Weibchen von den Männchen unterscheidet? Ich hab's. Schöne lange Haare. Und dann hat er einfach ein Dino mit blonder Perücke gemalt. Zum Glück hat da nochmal jemand drüber geschaut und meinte, das ist scheiße. Und dann haben sie sich doch für einen weniger menschlichen Look entschieden und stattdessen Schwerpunkt auf echsenhaftes Aussehen gelegt. So dinosaurier-typische Knochenfächer, Echsenkämme, Wulste und Stacheln genommen, um so etwas wie eine Frisur darzustellen. Also selbst wenn es wissenschaftlich nicht ganz akkurat ist, finde ich das besser als eine verschissen blonde Perücke. Ich bin dem Kirk Thatcher, der die ersten Konzeptzeichnungen gemacht hat, aber gar nicht böse, weil ich bei der Recherche zu ihm gedacht habe, meine Fresse, was er alles kann. Der zeichnet, der schreibt Drehbücher und, Fun Fact, er heißt nicht nur Kirk mit Vornamen, sondern er hat auch mit William Shatner, Captain Kirk höchst selbst, zusammengearbeitet. Und zwar im Film Star Trek 4 Zurück in die Gegenwart, der mit den Walen. Captain Kirk und Spock sind in der Vergangenheit zurückgereist und fahren mit dem Bus und ihnen gegenüber sitzt so ein Punk, der mit dem Kassetten-Ghetto-Blaster laut Musik hört. Genau genommen den Song I Hate You. Wunderbar. Der zeigt ihnen dann auch noch den Mittelfinger und wird von Mr. Spock kurzerhand mit dem Vulkanier-Würgegriff ausgenockt. Als Kind habe ich diese Szene so geliebt und das ist er. Dieser assige Punk, das ist Kirk Thatcher. Und den Punk-Song hat er sogar selber geschrieben und eingesungen mit den extra schlechtesten Mikrofonen, die sie so im Studio gefunden haben. Die gleiche Rolle als dieser Punk hat er dann in der Serie Star Trek Picard nochmal gespielt, fast 40 Jahre später mit einem neuen Song namens I Still Hate You. Wie geil ist das? Ich finde das so cool, ich finde ihn so cool. Ach ja, und außerdem hat er mehrere Figuren der Serie Dinos entworfen. Kann man mal machen. Weiter im Text. Als weiteres Familienmitglied der Sinclairs hätten wir noch den Teenager-Sohn Robbie, in den ich als Kind irgendwie ein bisschen verliebt war, weil er halt so cool ist. Er hat so exige Spikes auf dem Kopf, ist ein bisschen punkig und er ist voller Rebell. Aber er ist auch nett und sensibel. Und zum Beispiel in der Folge Fressen und Gefressen werden, stellt er die Frage, warum er denn Fleisch essen soll. Möchte er nicht. Und wie das Ganze behandelt wird, geht weit über das Thema Vegetarier und Fleischfresser hinaus. Ein Kumpel redet mit ihm ganz beschämt darüber, ich wusste schon, seit ich 12 bin, dass ich Gemüse irgendwie lieber mag. In dem Moment ist es eher eine Metapher für Homosexualität. Und dann trifft sich Robbie heimlich mit ihm in einer Salatbar, wo es andere Dinos gibt, die auch Pflanzen essen. Aber er wird von seinem Vater dabei erwischt, der ganz erbost ist. Also es geht nicht nur um Fleischfressen, sondern auch ums Anderssein, von der Familie abgewiesen werden und nicht ins System passen, Traditionen verweigern und die ganzen Probleme, die das mit sich bringt. Und ich habe ihn so geliebt, weil er sich immer getraut hat, anders zu sein. Es gibt eine Folge namens Sag Nein, wo Robbie eine Pflanze im Wald findet, probiert und auf einmal ganz glücklich wird. Dann probiert sein Vater es auch und plötzlich sind alle Dinos total gechillt drauf und wollen nur rumliegen und sich lieb haben, aber keiner geht mehr arbeiten und sie verwahrlosen. So geht das natürlich nicht. Es ist eine deutliche Anspielung an Drogenmissbrauch, aber Robbie stellt trotzdem die Frage, was ist so schlimm daran, wenn man sich gut damit fühlt? Nur um am Ende der Folge direkt nochmal in die Kamera zu sagen, sag Nein zu Drogen! Vor allem damit Sitcoms aufhören, predigende Botschaften wie diese hier machen zu müssen. Und man sieht so eine Kamera im Hintergrund und wie so ein Helfer-Dino-Equipment wegträgt. Weil es eine Kindersendung ist, mussten sie die vierte Wand durchbrechen und nochmal deutlich sagen, dass es schlecht ist. Aber ich find's witzig, dass sie sich getraut haben zu sagen, eigentlich sind so ein paar Drogenpflanzen gar nicht so schlecht, ne? Also Robbie ist in der Serie immer der Hinterfragende. Warum machen wir das, was wir tun? Ist es richtig, was wir tun? Ganz im Gegensatz zu seiner kleinen Schwester Charlene. Sie hat so ein bisschen Ähnlichkeit mit einem Proto-Ceratops, also hat einen großen Nackenschild am Hinterkopf mit Stacheln dran. Und sie kümmert sich kaum um irgendwas anderes als hübsch aussehen. Sie trägt immer ausgefallene Ohrringe und Pullis. Sie kümmert sich mehr um Mode als um ihre Familie und das klingt erstmal schön klischeehaft, arrogantes, girly-mäßig. Aber es gibt einige Folgen mit ihr, die mich als junges Mädchen damals schon zum Nachdenken gebracht haben. Zum Beispiel in der Folge Dino-Duft wird sie quasi geschlechtsreif und bekommt auf einmal eine angeschwollene Duftdrüse. So nach dem Motto, du bist jetzt eine Frau, du bekommst die Regel oder dir wachsen auf einmal Titten oder so. Erst freut sie sich aber aufgrund ihres Geruchs, den ihre Duftdrüse abgibt, muss sie sich mit jemandem verpaaren. Mit dem einen Dino-Mann, mit dem sie für immer zusammenbleiben wird. Und es ist ausgerechnet der Schulhausmeister, der voll auf ihren Geruch abfährt, weil sie stinkt wie sein altes Auto. Und das gefällt ihr gar nicht. Sie will nicht mit ihm zusammen sein, setzt alles daran, ihren Geruch zu ändern. Sie macht sich auf die Reise nach einer Pflanze, mit der das angeblich geht. Sie erklimmt den Gipfel eines Berges, aber als sie endlich ankommt, ist die Pflanze ausgerottet und stattdessen steht dort ein Fotoladen. Aber allein dadurch, dass sie für sich selber entscheiden wollte, nicht aufgegeben hat, die Reise gewagt hat, hat sie sich innerlich so sehr verändert, dass sie es doch geschafft hat, ihren Duft selbst umzuwandeln. Das fand ich sehr bestärkend als Mädchen und auch wenn ihre Persönlichkeit etwas dumm und oberflächlich ist, so wird ihre Figur oft benutzt, um wichtige Themen, wie zum Beispiel Ungerechtigkeiten, was Geschlechterrollen angeht, zu zeigen oder so furchtbare Dinge wie Pubertät. Dann haben wir noch das jüngste Familienmitglied, das Baby. Und es heißt auch nur Baby, beziehungsweise kurze Zeit hieß es ich sterbe, du Idiot, weil bei der Erstellung der Namensurkunde der oberälteste Dino, der jedem Baby einen Namen gibt, leider gestorben ist und alles, was er gesagt hat, aufgeschrieben wurde. Und das Baby ist das furchtbarste, nervigste kleine Biest überhaupt. Es ist klein und frech und fies und gewalttätig, aber es ist ein Baby. Du darfst es nicht töten. Bin das Baby, musst mich lieb haben, sagt es ständig. Und es nennt seine Eltern nicht Mama und Papa, sondern Mama und nicht die Mama. Es haut nicht nur mit diversen Haushaltsgegenständen um sich, sondern auch mit geilen Sprüchen und es sorgt somit immer für Slapstick-Humor in der Serie. Als Inspiration für diesen kleinen Goblin aus der Hölle diente übrigens ein richtiges Kind, nämlich der dreijährige Sohn von einem der Macher der Serie, Bob Young, der ihn auch immer nicht die Mama genannt hat. Schön, oder? Kannst du dir nicht ausdenken. Und zu guter Letzt hätten wir noch Earls ewig griesgrämige olle Schwiegermutter Ethel, die ihn beschimpft, wann immer sie kann und ihn auch nicht beim Namen nennt, sondern nur Fettbacke. Sie ist ein alter Dino mit Brille und sitzt im Rollstuhl und gleich in der ersten Folge, in der sie vorkommt, namens Der Schleudertag, möchte Earl sie umbringen. Es ist ehrwürdige Dinosaurier-Tradition, alte Dinosaurier, die die Herde nur aufhalten, ganz zeremoniell eine Klippe hinunterzuschleudern. Darauf freut sich Earl schon total. Aber auch hier ist Robbie wieder die Stimme der Kritik. Er möchte nicht, dass seine Oma stirbt und fragt, warum machen wir das? Und fortan bleibt sie zu Hause bei der Familie. Keiner weiß genau für wie lang, weil bisher noch niemand an Altersschwäche gestorben ist. Alle alten Dinos wurden sonst immer umgebracht. Und es ist wieder so ein absurder, makabrer Humor, aber gleichzeitig mit tiefgründigen Gedanken dahinter. Es ist eine liebende Familie, aber sie besteht aus wilden Riesenechsen, die ganze Zeit davor sind, sich gegenseitig umzubringen. Es ist augenscheinlich eine lustige Familien-Sitcom mit Slapstick-Humor und haha, ulkigen, tollpatschigen, dicken Dinosauriern. Aber in Wahrheit werden geschickt Probleme unserer Welt porträtiert, nur eben verpackt in Dino-Form. Und ich habe als Kind die Serie voll geliebt, wahrscheinlich wegen dem Slapstick und der Gewalt. Damals habe ich mir den Arsch abgelacht, aber wenn man die Serie jetzt als erwachsene Person sieht und die ganzen sozialkritischen Anspielungen kapiert, denkt man so, holy shit, was sind das eigentlich für Themen? Aber sie konnten es die ganze Zeit kaschieren als witzige Kinderserie, deren Ende gar nicht so witzig ist, wie ich später noch beleuchten werde. Ja, aber das war jetzt so die Hauptfamily. Nebenfiguren wären dann noch Earls Arbeitskollege und gleichzeitig bester Kumpel Roy Hess, der ein T-Rex ist, aber total untypisch für sonstige Darstellungen von dieser bekanntesten Dinosaurierart schlechthin. Dem Herrscher der grauenvollen Riesenechsen ist er total freundlich und fröhlich. Und man darf natürlich nicht Earls Chef vergessen, der cholerische Mr. B.P. Richfield. Er ist ein Styracosaurus, ein großer, stämmiger Dinosaurier mit kräftigem Nackenschild und vielen spitzen Hörnern dran. Er ist der Hauptantagonist der Serie und macht Earl das Leben schwer. Er sitzt eigentlich nur den ganzen Tag in seinem viel zu kleinen Büro, was er komplett einnimmt, ist total geldgeil und er macht kaum was anderes, als Earl anzuschreien. Fun Fact: Sinclair, Hess, BP, Richfield. Habt ihr was gemerkt? Diese Charakternamen sind nicht willkürlich gewählt, sie sind Anspielungen an Erdölunternehmen. Gerade der Familienname Sinclair ist inspiriert gewesen von der Sinclair Oil Corporation, die ausgerechnet ein Dinosaurier als Logo hat. Ein Brontosaurus, um genau zu sein, also so ein Langhals-Dino. Und das Logo haben sie gewählt, weil man damals geglaubt hat, dass Erdöl aus toten Dinosauriern besteht. Dabei ist das, well, actually, größtenteils pflanzliche Biomasse, hauptsächlich Algen. Aber ich schweife ab. Mir ist schon als nerdiges Kind aufgefallen, dass die Familie Sinclair, also das sind ja irgendwie alles verschiedene Dinosaurierarten. Die sind gar nicht eine Spezies innerhalb der Familie, sodass ich mich damals schon gefragt habe, was ist da für Jurassic Park-mäßige Gensplicing-Abfuckery passiert? Wie konnte diese Familie zustande kommen? Der Grund dafür war, dass die Macher nicht wollten, dass alle gleich aussehen. Es war die Überlegung, da eine reine Fleischfresserfamilie zu machen, aber dann hätten alle nur wie ein T-Rex ausgesehen, mit wenig Variation. Das war optisch einfach langweilig. Man wollte mit dem Thema Dinosaurier spielen und jedes Familienmitglied unterschiedlich machen. Dass das jetzt genetisch nicht ganz so passt, war ihnen vollkommen bewusst, aber ja, scheiß drauf, das haben sie einfach mal ignoriert. Für die Kunst! Man wollte nicht wissenschaftlich akkurat sein, sondern es ging ja vornehmlich darum, menschliches Verhalten überzeichnet als Dinosaurier darzustellen. Apropos Kunst. Ich konnte es ja irgendwie nicht lassen, ne? Da soll man arbeiten und Podcast-Text schreiben und das Gehirn sagt...
Hi.
Nein, Gehirn, bitte.
Sind ja ganz schön viele Dinosaurier in der Serie. Ha.
Ich weiß, Gehirn, aber können wir jetzt einfach diesen Text schreiben?
Wie wäre es, wenn du dir diverse Wikipedia-Artikel darüber durchliest?
Dafür haben wir jetzt echt keine Zeit, Gehirn. Wir sind sowieso schon so spät dran mit dem Podcast.
Du musst sie lesen, sonst weißt du doch gar nicht, wovon du redest und alle werden dich auslachen. Sie weiß nicht mal, was ein Megalosaurus ist. Willst du das etwa?
Nein, Gehirn. Also habe ich angefangen zu lesen, aber meinem Gehirn dadurch irreparablen Schaden zugefügt. Haha, das hast du nun davon. Weil ich ab jetzt immer, wenn ich an den mächtigen Megalosaurus, von dem Earl Sinclair einer ist, denke, das Bild von ein paar riesigen Hoden vor meinem geistigen Auge habe. Was zum Pterodaktyl habe ich denn da gesehen? Pass auf, ich muss dazu weiter ausholen. Der Megalosaurus ist erstmal interessant, weil es die erste wissenschaftlich benannte Dinosauriergattung überhaupt ist. Die Bezeichnung Megalosaurus, riesige Echse, ist vorgekommen in einem englischen Leitfaden von 1822, Outlines of Oryctology, Grundzüge der Oryctologie, für Studenten bei der Forschung fossiler organischer Überreste, insbesondere derjenigen, die in britischen Erdschichten gefunden wurden. Man hat nur ein paar Knochenstückchen gefunden und geschätzt, ja, das Tier war 12 Meter lang und 2,5 Meter groß. Und ich find's faszinierend, dass so zu Anfängen der Dinosaurierforschung eigentlich niemand was wusste und man nur aufgrund von ein paar Zähnen, so einem halben Nasenflügel, 2 Rippen und 5 Wirbelsäulenknochen und einem Oberschenkelknochen geschätzt hat, wie groß das Tier war. Und es ist nicht mal gelogen. Das ist alles, was wir heute vom mächtigen Megalosaurus haben. Es gibt nicht mal einen Schädel. Das ist nicht wie bei Jurassic Park, dass die da mit so einem kleinen Pinsel Sand wegpudern und plötzlich hast du so ein vollständiges, perfektes Fossil, sondern das das wird an verschiedenen Stellen in akribischer Gesteinsforschung in kleinen Bruchstückchen gefunden. Und wenn Sie Glück haben, finden Sie was, was zusammenpasst. Und das jetzt schon mehrere hundert Jahre lang, seit es Fossilforschung gibt. Aber alle Megalosaurus-Reste stammen aus Großbritannien. Er ist also ein British Dinosaur. Lovely. Und es wurde schon lange Zeit, bevor es offiziell Dinosaurier-Fossilienforschung gab, einiges an Knochenteilen gefunden. Zum Beispiel das Ende eines Oberschenkelknochens eines Megalosaurus. Und jetzt stellt euch mal vor, wie das aussieht. So dieser Oberschenkelknochen, so das große Knubbel da am Ende, ja? Und weil man lange Zeit nicht wusste, was Dinosaurier sind, hat sich das ein Forscher angeguckt und gedacht, das muss ein Riese gewesen sein. Und diese Sache, die ich hier in den Händen halte, diese beiden dicken Knödel, die ich nicht mal mit meiner Hand umfassen kann, ich brauche zwei Hände dafür. Ich zeichne das mal ab und schreibe noch die wissenschaftliche Bezeichnung dazu. Scrotum humanum. Dankeschön an diesen random englischen Forscher des 17. Jahrhunderts, für den die Annahme, dass es sich bei einem Stück Oberschenkelknochen eines Megalosaurus höchstwahrscheinlich um die Hoden eines Riesen handeln musste, am plausibelsten erschien. Nee, weißt du, hätte ich genauso gemacht. Wenn ich Illustrator damals gewesen wäre, hätte ich auch gesagt, ja, das ist ein Hoden und der dazugehörige Penis, ich errechne das mal eben, ist 3 Meter lang. Das schreibe ich so auf. Ich als überhaupt nicht notgeiler britischer Forscher. Oof, that's a nice thick scrotum, innit? So, das musste ich alles erwähnen. Das fand mein Gehirn sehr relevant für diesen Podcast über die Dinos. Earl Sinclair trägt übrigens keine Hose und nur ein Holzfällerhemd. Leider sehen wir seine gigantischen Hoden zwischen seinen mächtigen Schenkeln nicht. Schade. Und die ganze Familie ist so eine klischeehafte 90er-Jahre-Sitcom-Zusammensetzung. Fuddy geht zur Arbeit, ist oft genervt, aber gutmütig. Die Kinder machen Quatsch und haben Teenie-Drama. Die Mutti ist zu Hause und gibt ihr Bestes, alles irgendwie am Laufen zu halten. So eine typische amerikanische Mittelstandsfamilie, aber eben als schreckliche Riesenechsen. Ist mal was anderes, hat man sich damals auch gedacht. Denn, ich hab's noch gar nicht erwähnt, die Dinos sind nicht irgendwie gezeichnet oder 3D animiert, sondern dargestellt von richtigen Schauspielern. Mit extrem aufwendig gestalteten Ganzkörperkostümen und damals Hightech-animatronischen Gesichtsmasken. Das ist nicht nur ein statisches Mund auf und zu plappern, sondern die Gesichter der Dinos sind unglaublich ausdrucksstark, sodass das Ganze auch heute noch viele Jahrzehnte später richtig gut und überzeugend aussieht. Für das Design der Dinosaurier war nämlich niemand anderes als der legendäre Jim Henson verantwortlich, der vor allem als Schöpfer der Muppets bekannt ist, vorher hatte die Figuren der Sesamstraße mit kreiert und in Filmen wie Der dunkle Kristall oder Die Reise ins Labyrinth hat er gezeigt, dass er auch andere Puppenwesen designen konnte, die ganz und gar nicht niedlich und plüschig waren. Und ich unterstelle jetzt mal Ihnen, werte Zuhörerschaft, dass Sie ja wohl Kermit den Frosch kennen und jeder schon mal sein sehr unzufrieden zerknautschtes Gesicht mit nach unten gezogenen Mundwinkeln gesehen hat. Und allein dieses fellfroschige Schmollface ist ikonisch. Jim Henson hat nämlich schon früh mit diversen Materialien experimentiert, um den Puppengesichtern mehr Mimik zu geben. Leider ist er gar nicht so alt geworden. 1990, im Alter von nur 53 Jahren, ist er in den Folgen einer Lungenentzündung gestorben. Bis zu dem Zeitpunkt, wo er Blut ausgehustet hat, meinte er noch, nee, ich bin nur müde. Ist irgendwie 2 Wochen vorher noch mit der Kermit-Puppe bei so einer Late-Night-Show aufgetreten. Ja, und dann Husten, Lungenentzündung, Sepsis, Organversagen, Tod. Er hat bis zum Ende durchgepowert und sich totarbeiten und das zu glorifizieren, finde ich scheiße. Aber ich glaube, das macht niemand, für den das alles nur ein Job ist. Jim Hensons Leidenschaft, Puppen zu entwerfen, vor allem auch mal was auszuprobieren, was vorher keiner gemacht hat. Und das bis zum Ende kann man einfach nur bewundern. Wobei... Und es tut mir so leid, das zu sagen. Muppets und Sesamstraße fand ich als Kind voll scheiße. Ich fand's halt gar nicht geil. Es hat mich überhaupt nicht abgeholt. Und so Sachen wie Der dunkle Kristall fand ich vor allen Dingen wegen der Puppen fucking gruselig. Ich habe all diese Filme, die ich vorhin genannt habe, nie in Gänze gesehen, weil das verängstigte Kind in mir immer noch Schiss davor hat. Und es tut mir so leid, dass ich überhaupt wage, davon zu reden, aber das muss man auch erstmal schaffen, ja? Also Hut ab an Jim Henson. Das ist eine Leistung. Das ist etwas. Das ist aber schon etwas. Das ist etwas. Das ist doch schon was. Es ist halt schon immer so ein bisschen Uncanny Valley, was da mitschwingt, weil die Puppen zwar vermenschlicht aussehen, aber doch unmenschlich sind. Das löst Angst aus. Dann doch lieber Dinosaurier oder Schildkröten. Denn, Fun Fact, die Serie Die Dinos hätte es nie gegeben ohne die Ninja Turtles. Jim Hensons Creature Shop hat damals alle Kostüme für den Film Teenage Mutant Ninja Turtles von 1990 angefertigt. Da waren auch echte Darsteller in Ganzkörperkostümen mit der damals fortschrittlichsten Technologie, um den Gesichtern Mimik Krieg zu verleihen. Und dann mussten sie darin auch noch Stunts und Ninja-Kampfeinlagen machen. Alles war wahnsinnig toll, bis auf die Story. Die fand der Jim ganz furchtbar, weil darin exzessive, unnötige Gewalt war. Das war einfach nicht sein Stil. Ach Mensch, die jugendlichen mutierten Meuchelmörder-Schildkröten, die mit Katanas und Nunchucks bewaffnet sind, benutzen die tatsächlich, um Gewalt auszuüben? Ja, da hätte ja keiner mit rechnen können. Das kam so unerwartet. Nee, kann ich voll verstehen, dass er so unzufrieden war. Aber ich hab's geliebt! Monster, die sich kloppen, sind einfach geil. Cowabunga, Mann. Der Jim hat sich trotz seiner Unzufriedenheit während der Dreharbeiten zu den Turtles gedacht, ist ja krass, was alles möglich ist. Und ein paar Jahre zuvor hatte er mit einem gewissen William Stout Kontakt, der unter anderem paläontologischer Zeichner ist und ein Buch veröffentlicht hat namens The Dinosaurs, A Fantastic View of a Lost Era. Da waren ganz viele wunderschöne Dinosaurierzeichnungen drin und der Jim fand die so gut, dass er meinte, hey, willst du Film mit mir machen, Junge? So im Stil von Der dunkle Kristall, ich mach Puppen. Und der William meinte, ja, Junge, ich hab direkt Drehbuch geschrieben. Arbeitstitel war The Natural History Project, das Naturkundeprojekt. Und darin ging es um einen jungen, niedlichen Dino und er hatte natürlich auch Freunde, mit denen er Abenteuer erlebt. Und dann kommt der böse T-Rex. Jo, passt. Vertrag mit Warner Bros. War fertig für ein paar Millionen. Alles war bereit, Jim Henson hatte Bock drauf, hätte die Figuren gemacht, hätte Regie geführt. Der William Stout war richtig happy und meinte, das ist das beste Drehbuch meines Lebens. Und hat sich so gefreut, das auf der großen Leinwand mit Jim Hensons ikonischem Puppendesign zu sehen. Und ausgerechnet dann, als alles bereit war, kam von Universal Pictures und Steven fucking Spielberg und George verfickte Wichskacke Lucas 1988 ein Animationsfilm raus mit dem Titel, der vielleicht einigen Leuten was sagt, In einem Land vor unserer Zeit. Oh, Littlefoot. Also der Dinosaurierfilm der End-80er. Ach, Kacke, hat sich Warner Bros. Gedacht. An den Erfolg kommen wir niemals ran. Das kriegen wir doch niemals eingeholt. Fuck. Fuck, verfickte, fick, fick, kacke, scheiß Steven Spielberg und George Lucas. Ah, jetzt mag ich Dinosaurier überhaupt nicht mehr leiden. Und so ist das Herzensprojekt von William Stout kurzerhand eingestampft worden, was extrem frustrierend für ihn war und für Jim natürlich auch. Trotzdem ist die Idee zu ausgefallenen Dino-Puppendesign weiterhin im Äther herumgeschwört und ist in Jims Kopf geblieben und wollte in die Welt hinaus. Und weil Jim bei der Produktion von den Turtles so beeindruckt war, was mittlerweile kostümtechnisch möglich war, wurde kurzerhand ein Konzept für eine Serie über Dinos neu entwickelt. Die Premiere der Serie hat Jim aber nicht mehr mitbekommen, da war er bereits tot. Sein Sohn Brian Hansen ist dafür in seine Fußstapfen getreten, beziehungsweise Handstapfen. Ich weiß auch nicht, er hat mit genauso einer Leidenschaft wie sein Dad mit Handpuppen gespielt. Und Fun Fact, nicht nur einige der Turtles-Darsteller haben später in der Dino-Serie mitgespielt, die waren ja schon vertraut mit den krassen Kostümen, sondern Brian Hansen hat auch mitgespielt. Er war die ersten beiden Staffeln die Schwiegermutter Ethel. Er war jetzt nicht angewiesen auf den Job, er war der erste vom ganzen Jim Henson-Unternehmen. Er hätte das nicht machen müssen. Aber er war einfach voll mit Leidenschaft dabei. Und das zeigt mal wieder, wie viel Herz da eigentlich hintersteckt. Und man muss dazu sagen, das war jetzt nicht ein Ein-Mann-Job. Fast jeder Dinosaurier wurde gespielt von 3 Personen auf einmal. Das sieht dann im Abspann immer witzig aus. Hinter dem Dinosaurier-Charakternamen kommen dann direkt mehrere Darstellernamen drunter. Man hatte einen Creature-Performer, der den fetten Dino-Ganzkörperanzug tragen musste. Das war so der anstrengendste Job, weil es war mehrere Kilo schweres Latex. Obendrauf kam dann der Dino-Kopf, das war wie so ein gigantischer Football-Helm mit animatronischen Gesichtsteilen. Also Augen, Augenbrauen, Mundwinkel, Lippen, Schnuppernüstern und so weiter. Das wurde per Funk gesteuert von einer oder sogar mehreren Personen offscreen. Und dann mussten die Dialoge auch nochmal von jemand anderem eingesprochen werden, weil die Schauspieler in den Kostümen die ganze Zeit nur so geklungen haben. Sie konnten gerade mal aus dem Mund des Dinosauriers rausgucken und auf ihrem Kopf waren bis zu 20 Motoren, die dann die ganze Zeit gemacht haben, wenn sich nur eine Augenbraue oder eine Nüster bewegt hat. Dann waren noch kleine Ventilatoren drin, damit sie in dem scheiß schweren Kostüm nicht ersticken. Und sie konnten, wenn der Dino-Mund geschlossen war, auch gar nicht sehen. Sie haben zwar per Headset Regieanweisungen gekriegt, hier geh mal da und dahin, aber eigentlich haben sie blind gespielt und mussten sich dann das Set-Layout einprägen, um nicht überall gegen zu whamsen. Und man hat ein bisschen gemogelt, beziehungsweise das gekonnt kaschiert, denn jedes Mal, wenn Earl Sinclair irgendwie mehr als ein paar Schritte durch den Raum gehen muss, dann macht er einmal genervt. Aber dadurch, dass zumindest für eine Sekunde dann der Mund auf war, konnte der Schauspieler rausgucken und sehen, wo er als nächstes hingehen musste. Clever gelöst. Und dann steht da auch noch jemand hinter der Kamera und muss gucken, dass er mit der Fernbedienung die Motoren im Kopf bedient. Jemand anderes steuert den Mund für die Dialoge. Mehrere Menschengehirne mussten für ein Dino-Wesen im Einklang funktionieren, damit Mimik auch zur Gestik passt. Das war alles ein extrem ausgeklügeltes Zusammenspiel und so aufwendig, dass die Produktion einer Folge, die ungefähr 22 Minuten lang war, 65 Stunden Arbeit bedeutet. bedeutet hat und teilweise 90 Leute auf einmal am Set waren und rund um die Uhr arbeiten mussten, um Deadlines einzuhalten. Und das 65 Folgen lang in 4 Staffeln. Aber nicht alle Dinosaurier waren Darsteller und Kostüm, manche sind Sesamstraße-mäßig Handpuppen gewesen. Und das Schöne ist, die Serie macht kein Geheimnis daraus, sondern direkt einen Gag. Immer wenn die Dinosaurier im Fernsehen Nachrichten schauen, gibt es den gleichen Nachrichtensprecher, von dem nur der Oberkörper zu sehen ist. Auf Deutsch heißt er Mario Marionette und auf Englisch heißt er Howard Hand Up Me, Hand in mir drin. Der war natürlich trotzdem aufwendig gestaltet und für die Dinoserie musste man alles auf ein höheres Level heben als beim Turtles-Film. Denn diese Puppen sind ja nun nicht unendlich haltbar. Für den Turtles-Film ist es nochmal gut gegangen, für den Zeitraum, wie sie da gedreht haben. Ich nehme an, das waren ein paar Monate. Aber die Serie Die Dinos ging mehrere Jahre. Man musste also, obwohl die Kostümtechnik schon sehr fortgeschritten war, konstant drauf achten, immer wieder reparieren, noch mehr investieren. Das war ja alles Latex, was jeden Tag beansprucht wurde. Und selbst wenn man damit nichts macht, fängt das nach einer Zeit an, spröde zu werden. Es ist eben ein Naturprodukt aus Kautschuk. Es reagiert auf Feuchtigkeit, auf Licht, verliert irgendwann an Beweglichkeit und zerreißt. Und ich wollte mir mal angucken, wie sehen denn die Kostüme von damals heute aus, und so zerfallende animatronische Püppchen sind ein Horror ganz für sich. Es gab zum Beispiel bei einer Auktion auf invaluable.com den Kopf vom Dino-Baby zu ersteigern, beziehungsweise das, was davon übrig war, ist ein bisschen gruselig. Die beweglichen Glasaugen stehen vorne aus dem Kopf raus, weil die ganze Latexhaut um die Augenpartie rum schlichtweg weggebröselt ist. Und sowas giltet dann noch als guter Zustand. Und ich interessiere mich ja eigentlich voll für so Movie-Props und denke dann immer, oh, so aus dem Film hätte ich ja schon gerne irgendwas, was man mal vor der Kamera gesehen hat, aber Alter, das kann ich mir niemals leisten. Manche Leute geben da zehntausende Dollar für aus. Nee, lass mal. Das ist doch albern. Hab ich gedacht. Es gibt Leute, die haben ein Geschäft daraus gemacht, zu relativ günstigen Preisen in Filmen benutzte Props oder Kostüme zu verkaufen, aber nicht als Ganzes, sondern in Teilen. Und ich hab's gefunden. Ein Stück Latex, benutzt in der Serie Die Dinos, von irgendeinem Kostüm, weiß man nicht. Ungefähr 2x2 Inch groß, das sind 5x5 Zentimeter. Nein, es ist... Nein, warte. Breaking News. Es ist etwas passiert. Neue Informationen werden uns gerade zugespielt beim Aufnehmen dieses Podcasts. Comes with its own 2x2 Inch Case. Steht da in der Beschreibung. Die dekorative Displayhülle, in der es kommt, ist 5 cm groß. Das Latexstück ist noch kleiner. Undefiniertes Stück Latex von undefinierter Größe, aber ist bei die Dinos vorgekommen, angeblich. Kannst du kaufen für 20 Dollar. Buy it now! Der Seller schickt leider nicht nach Deutschland, sonst hätte ich es mir als Gag geholt, wie es sich für diesen Podcast gehört. Aber geil, oder? Oder hier, Stranger Things, kennst du, ne? Weißt du noch, als die Kids durch diese Mall gegangen sind? Hast du gesehen im Hintergrund? So Wegweiser, wo die einzelnen Geschäfte sind, mit so Pressholzummantelung? Ja, ja, kannst du kaufen. Du kannst ein kleines Stück Holz kaufen. Das ist bei Stranger Things vorgekommen. Im Hintergrund ein Stück Holz. Ist das geil? Es ist so geil, weil es so dumm ist. Apropos dumm, aber geil. Kaum einem der Macher von Die Dinos war sich bewusst, was für eine Arbeit das am Ende sein würde. Brian Hansen hat in einem Interview auch gesagt, also wenn von Anfang an alle gewusst hätten, was das für Ausmaße annimmt, wie anspruchsvoll das Ganze sein würde, dann hätten wir das wahrscheinlich nicht gemacht. Es war eine der aufwendigsten, ambitioniertesten Serien zu der Zeit. Zum Glück hat der damalige Sender ABC direkt eingewilligt, 13 Folgen zu produzieren. Normalerweise macht man nämlich eigentlich nur eine Pilotfolge, wo so die Figuren vorgestellt werden und die generelle Stimmung der Serie zu erahnen ist. Und die Folge zeigt man dann testweise dem Sender, der dann entscheidet, ob das weiterproduziert wird. Haben sie bei den Dinos nicht gemacht? Denn eine Pilotfolge hätte 7 Millionen Dollar gekostet. Ist ein bisschen viel, um es nur anzutesten. Komm, wenn man schon so viel Geld ausgibt, machen wir direkt 13 Folgen. Scheiß drauf, das ist jetzt die erste Staffel und gut ist. Und dann mal gucken, wie es läuft. Haben sie sich gedacht und das wurde ihnen am Ende zum Verhängnis. Die Serie war zwar erfolgreich, aber der Erfolg hat die Kosten nicht gedeckt. Und so war nach 4 Staffeln Ende im Gelände. Und was für ein Ende das war. Die Ursprungsidee von Jim Henson war immer, die Dinosaurier sind große, trampelige Viecher, die einfach alles fressen, alle Ressourcen aufbrauchen, bis am Ende nichts mehr übrig ist. Und es muss ja irgendwie enden. Immerhin sind die Dinosaurier ausgestorben. Und darum geht's in der letzten Folge der Dinos, namens Dino-Dämmerung. Die Sinclairs sitzen draußen im Garten und wollen schön Barbecue machen. Earl schmeißt einen extra dicken Grill an, der direkt in Flammen aufgeht. Aber Earl betont, wie gut er technologischen Fortschritt findet. Und alle Dinos vom Kontinent Pangea freuen sich auf ein immer wiederkehrendes alljährliches Naturspektakel, nämlich die Rückkehr der Schwarmkäfer. Sie gucken erwartungsvoll in den Himmel, der Countdown im Fernseher läuft ab. Aber die Käfer kommen nicht. Stattdessen breitet sich eine gelbe Kletterpflanze aus, die eigentlich die Hauptnahrung der Käfer ist, aber durch ihr Ausbleiben alles überwuchert. Die Dinos kommen nicht mehr hinterher, sie zurückzuschneiden. Sie wächst in das Haus, über die Möbel, über die Straßen und legt die ganze Infrastruktur der Dino-Welt lahm. Dann erscheint doch noch ein einzelner Käfer am Fenster. Er hat sich verspätet, denn ihm ist auf halbem Weg aufgefallen, ich habe mein Herd nicht ausgemacht. Auf Deutsch wird er übrigens gesprochen von Santiago Ziesma, a.k.a. SpongeBob Schwammkopf, den ich gerade schlecht versucht habe zu imitieren. Habt ihr gemerkt, oder? Es stellt sich raus, eigentlich sind es die Käferbabys, die sich von den Pflanzen ernähren, wenn sie zu Millionen schlüpfen. Und zur Paarung möchte der Käfer jetzt in den Sumpf, findet ihn aber aus irgendeinem Grund nicht. Und er ist so notgeil, dass er direkt mit der Tochter Charlene rummachen will. Die weist ihn natürlich ab, aber schlägt vor, ihn zum Sumpf zu begleiten. Aber dort angekommen, müssen sie mit Entsetzen feststellen, dass der Sumpf gar nicht mehr existiert. Eine Fabrik der Treufußfirma wurde dort gebaut, um Wachsfrüchte herzustellen. Jeder braucht doch Wachsfrüchte und Wachsfrüchte wachsen nicht auf Bäumen. Und alle Käfer, die dahin geflogen sind, wurden beseitigt, weil man nicht wollte, dass sie in die Belüftungsanlagen der brandneuen Fabrik schwirren. Und selbst Charlene, die ja sonst immer recht oberflächlich ist, versteht, dass das was richtig Schlimmes ist. Diese Schwarmkäfer sind voll oberwichtig für die Natur und wir brauchen die. Keinem ist klar, dass es sich um eine schwerwiegende Umweltkatastrophe handelt und es nur noch einen Käfer gibt, der die Pflanzenplage beseitigen könnte. Kurzerhand protestiert Charlene im Fernsehen gegen die Firma Treufuß und will die Welt warnen. Das macht sie allerdings von zu Hause aus der Küche. Und Earl, der voll und ganz auf seine Firma vertraut, crasht die TV-Sendung und beharrt weiterhin darauf, dass technischer Fortschritt schon alles wieder richten wird und dass wir doch froh sein können, dass wir von der Firma so tolle moderne Errungenschaften bekommen haben, wie die elektrische Zahnbürste, den Fernseher oder vollkonservierter Fertigtoast, der 1000 Jahre hält. Ein kleines Wäldchen hier, ein paar Arten da. Wer bequem leben will, muss eben Opfer bringen. Getarnt als lustige Dino-Dümmlichkeit haben wir direkt zwei Problemthemen vorgestellt bekommen. Umweltbewusstsein versus Kapitalismus, Bequemlichkeit versus Nachhaltigkeit. Einfach so wird mir das als Zuschauer untergejubelt. Ich wollte mir einen ablachen über fette Dinos und plötzlich denke ich über die Umwelt und mein Konsumverhalten nach. Und das macht die Serie die ganze Zeit. Die Dinos sehen den Fehler nicht bei sich und wollen die Pflanzenplage mit modernen, ungetesteten Entlaubungsmitteln vernichten. Das schaffen sie auch. Eklige gelbe Glibbersapsche wird überall verteilt und läuft am Fenster herunter. Und die Aktion ist ein voller Erfolg. Die Kletterpflanze ist am nächsten Tag komplett weggeätzt. Leider auch jegliches anderes pflanzliches Leben. Earl schaut aus dem Fenster und sieht nur noch ein abgestorbenes Ödland. Das Umweltdesaster ist jetzt noch schlimmer geworden. Robbie und Charlene warnen ihn, ey, die ganze Nahrungskette ist im Arsch. Die Pflanzenfresser sterben weg und somit haben die Fleischfresser auch keine Nahrung. Doch Earl sieht immer noch nicht das Problem. Wenn wir keine Nahrungskette haben, gibt es ja immer noch Supermarktketten. Was mich an einen uralten, fossilhaften Facebook-Eintrag erinnert, wo jemand geschrieben hat, an alle Jäger, die Tiere töten, um Fleisch zu haben, schämt euch. Geht doch lieber in den Laden und kauft euch euer Fleisch, das dort gemacht wurde. Da werden wenigstens keine Tiere getötet. Wie kommt das Fleisch in die Läden? Das Fleisch wird von denen hergestellt. Keine Ahnung, ob die Person das wirklich ernst gemeint hat oder nur ein Troll war. Es ist so alt, ich habe die Quelle nicht mehr gefunden. Es ist ein 13 Jahre alter Screenshot von einer Meme-Seite, die damals schon alt war. Aber es gibt Leute, die wissen nicht, wo das Essen auf ihrem Teller herkommt, wie das hergestellt wurde. Hauptsache billig und im Idealfall schon fertig, weil ich habe keinen Bock zu kochen. Die haben keinen Bock zu kochen. Erlebnisfrei erfunden. Earl wird ein bisschen mulmig zumute und er spricht das Problem nochmal bei seinem Chef Mr. Richfield an. Und dessen geniale Lösung, um neue Pflanzen zum Wachsen zu bringen, ist: Wir brauchen Regen. Wie kriegt man Regen? Mit Wolken. Woher kriegt man Wolken? Wir sprengen Vulkane in die Luft. Die machen echt große Wolken. Earl findet die Idee nicht so gut, aber es ist zu spät. Auf dem ganzen Planeten werden Vulkane zum Ausbruch gebracht. Das Ganze sehen wir als Zuschauer in einer schlechten digitalen 90er-Jahre-Animation. Irgendwie hätte ich ja erwartet, dass die Erde auch eine Puppe ist, aber leider nicht. Der Planet wird von schwarzen Wolken verhangen, aber es regnet nichts außer Staub. Es wird immer kälter und der Nachrichtensprecher im Fernsehen verkündet: Das Wetter. Die Sonne wird in den nächsten 10.000 Jahren nicht mehr scheinen. Mr. Richfield freut sich, dass er einen riesen Profit macht beim Verkauf von Heizungen und Wolldecken und Kakaomixgetränken. Und auch wenn die Welt völlig zerstört ist, das ist ein Problem für das kommende Geschäftsjahr. Aber Earl erkennt endlich, dass sie Mist gebaut haben. Am Ende der Folge sitzt die ganze Familie eingemummelt mit Jacken zusammen und Earl entschuldigt sich aufrichtig bei ihnen, dass er nicht zugehört hat dass er die Natur als selbstverständlich hingenommen hat und jetzt für ihre Zerstörung verantwortlich ist. Und die ganze Zeit denkt man als Zuschauer, eine Katastrophe jagt die nächste. Oh, ich frage mich, was für dumme Sachen sie als nächstes machen. Aber das passiert nicht. Und in dem Moment, als Earl seinem Baby erklären muss, was eigentlich gerade passiert, wird klar, scheiße, das muss jetzt in dieser Welt aufwachsen. Wenn überhaupt die Eiszeit kommt. Es gibt keine Pflanzen, es gibt nichts zu essen, es gibt keine Sonne. Nein, sie können nicht umziehen, sie haben nur diesen einen Planeten. Sie wärmen sich als letztes mit dem Gedanken, dass sie eine Familie bleiben werden, egal was passiert. Ach, wir Dinosaurier leben doch schon so viele Millionen Jahre auf der Erde. Da werden wir doch nicht einfach verschwinden. Die Kamera fährt hinaus aus dem Fenster und zeigt, wie das Haus der Sinclairs langsam von Schnee bedeckt wird. Nachrichtensprecher Mario Marionette ist ein letztes Mal zu sehen und er verabschiedet sich zu super trauriger Musik. Good night. Goodbye. Vom Dinosaurierpublikum, aber eigentlich auch vom menschlichen Publikum. Tja, und das war die letzte Folge der Dinos. So endet diese lustige Familien-Sitcom mit der qualvollen, langsamen Auslöschung allen Lebens. Mit dem Tod aller Figuren, die wir über viele Jahre liebgewonnen haben. Also sie zeigen nicht explizit, wie die Dinosaurier sterben, aber ihr unausweichlicher, baldiger Tod wird sehr klar angedeutet. Die vierte Staffel wurde geplant mit dem Wissen, dass es die letzte sein wird. Und von Anfang an hatten die Macher die Idee im Hinterkopf, naja, jeder weiß, dass die Dinosaurier ausgestorben sind. Irgendeine Folge müssen wir da schon drüber machen. Und zwar ohne mit dem Witz rauszugehen, was sehr untypisch ist für eine Kinderserie. Und das ist nicht so gut angekommen. ABC war ein bisschen unzufrieden und es gab ein paar erzürnte Telefonate. Ey, ihr könnt doch nicht einfach alle Figuren umbringen. Vor allem nicht das kleine Baby. Seid ihr wahnsinnig? Und gerade weil es jüngere Zuschauer verstören könnte, wurde eine Warnung vorher eingeblendet. Viewer discretion is advised. Vielleicht sollten Kinder das lieber mit Erwachsenen zusammensehen, weil sie sonst verstört werden könnten. Ja, viel Spaß damit. Erklär das mal deinem Kind. Schau, Schatz, dieses lustige, niedliche Dino-Baby, das freche, speckige Baby, ja, das ist gestorben. Der Robby, in den du verliebt bist, der ist gestorben. Die sind alle tot. Fuck, Schätzchen, es sind Dinosaurier, die waren schon lange tot. Und weißt du was? Wenn wir weiterhin auf diesem Planeten scheißen, dann sterben wir auch. Einfach alle, die du liebst, werden grausam verrecken. Das nenne ich mal ein konsequentes Finale. Einfach alle Figuren töten. Das muss man sich erstmal trauen. Und es ist auch irgendwie eine gewisse Ironie dahinter. Denn das Ende der Dinosaurier wurde verursacht durch eine scheinbar unbedeutende, niedrige Lebensform wie den Käfer. Und die Dinos fragen sich die ganze Zeit, warum soll ich mich dann um kleine Käfer kümmern? Das hat gar nichts mit mir zu tun. Merkst du selber, ne? Kind, hast du aufgepasst? Hä? Und das finde ich so schön. In einem letzten finalen Akt, weil kein Profit mehr mit der Serie gemacht wurde, haben sie nochmal gezeigt, wie die Welt zerstört wird durch Profitgier. Und das ist der Spirit von den Dinos. Im Prinzip war das auch der Gedanke der Macher. Geil, solange wir tun, als wäre es für Kinder, können wir uns alles erlauben und können auf viele kontroverse Themen Finger zeigen, wo andere vielleicht Ärger gekriegt hätten. Weil am Ende können wir immer noch sagen, hä, es ist doch nur ein Puppenspiel. Guck mal, der lustige, dicke Dino, ha, die hauen sich gegenseitig. Es wurde für eine Kinderserie gehalten und auch so vermarktet, hat dabei aber ganz und gar nicht unterschwellig, sondern voll auf die Nase mit einer klaren Message an den Zuschauer, Gesellschaftskritik, soziale Ungerechtigkeit und Themen wie Drogen und Sex und die Umweltkrise behandelt. Und dadurch, dass das Ganze so absurd aus der Sicht von fleischfressenden Dinosauriern erzählt wird, hebt es das Ganze nochmal auf ein anderes, künstlerisch wertvolles Level. Es sind eben nicht nur furchteinflößende Riesenechsenpüppchen, die Quatsch machen, sondern sie sind furchteinflößend menschlich. Man kann menschliche Probleme am besten zeigen, wenn sie von nichtmenschlichen Figuren dargestellt werden. Und das konnte ich als Kind nicht richtig wertschätzen. Aber die Dinos sind eine verdammt gute Serie, die sich echt was getraut hat. Und mit der letzten Folge haben sie uns nochmal richtig einen reingewürgt. Das ist eines der deprimierendsten Serienenden überhaupt. Und wisst ihr, wer der Autor dieser letzten Folge ist? Wisst ihr, wer das ist? Soll ich das Lied nochmal singen? And I hate you. Die letzte Folge von den Dinos wurde geschrieben von Kirk Thatcher. Ich komme nicht drauf klar, dass das der Punk aus dem Bus von Star Trek Zurück in die Gegenwart ist. Der ist für diese Folge verantwortlich. Das war damals mein Lieblings-Star Trek-Film mit der Originalcrew und deshalb schließt sich für mich nun ein Kreis. Es muss sein, auch mein Ende ist jetzt gekommen, zumindest das dieser Podcast-Folge. Und damit das Ende nicht allzu traurig ist, hier eine Frage, mit der man gut den Charakter eines Menschen kennenlernen kann. Was ist dein Lieblingsdinosaurier? Meiner ist Velociraptor, sowohl mit als auch ohne Federn. Die in Jurassic Park sind übrigens nicht wissenschaftlich akkurat dargestellt. Und
in dem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Telekaddy.
Dieser Podcast entsteht in Zusammenarbeit mit dem Hessischen Rundfunk und Radio Bremen im Auftrag von Funk. Und hier sind Outtakes. Das ist eben ein Naturprodukt aus Kautschuk. Es reagiert auf Feuchtigkeit, auf Licht, Und dann verliert es irgendwann an Elastizität und zerreißt. Dieses Wort. Elastizität. Synonym? Beweglichkeit. Ja, das nehme ich jetzt. Elastizität. Jetzt geht's. Es verliert irgendwann an Bewegung. Es ist eben ein Naturprodukt aus Kautschuk. Es reagiert auf Feuchtigkeit, auf Licht, verliert irgendwann an Beweglichkeit.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Hallo, mein Name ist Paula.
Hallo, ich bin Adrian.
Hey, ich bin Sissy.
Und mein Name ist Juri.
Und zusammen sind wir das neue Team von Die Woche, dem Funk-Podcast.
Den kennt ihr bis jetzt vielleicht unter dem Namen Was die Woche wichtig war. Wir haben zwar den Namen abgekürzt, aber ihr bekommt weiterhin genau das.
Jeden Freitag die News, die Woche wichtig waren, aus Politik, Gesellschaft und Popkultur.
Mit allen Hintergründen und Zusammenhängen, die ihr auf TikTok wahrscheinlich noch nicht bekommen habt.
Und unseren Text dazu.
Aber eine Sache ist wirklich ganz neu.
Uns gibt es jetzt auch als Videopodcast auf Spotify und YouTube.
Ab jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Ciao.
Bis dann.
Bye.
Bis dann.
Die Woche. Der Funk-Podcast über was die Woche wichtig war.